Liebe Gemeinde, heute ist Palmsonntag. Wir erinnern uns an Palmsonntag daran, dass Jesus nach Jerusalem gereist ist. Die Menge ist begeistert. Viele Menschen wollen ihn sehen, den Meister. Sie sind begeistert, sie feiern sein Kommen, ein riesiges Spektakel. Das Volk sieht Jesus als neuen König von Israel. Eine Woche später geschieht ein schier unglaubliches Wunder. Jesus wird vom Tod auferweckt. Das Leben siegt über den Tod. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Gott ist mächtig, er siegt. Unglaublich. Zwischen diesen beiden Höhepunkten, an Palmsonntag und Ostersonntag, steht allerdings eine schwere Zeit für Jesus, eine Zeit des Leidens. Viele Tiefpunkte muss er erleben. Enttäuschung, Angst und Einsamkeit, Verlassenheit, Verlust, Verrat, Spott und Hohn, Folter und schließlich den Tod selber. Bevor Jesus triumphal vom Tod auferweckt wird, geht er einen Weg des Leidens. Wir wollen uns heute Morgen miteinander ansehen, wie Jesus diesen Weg geht, wie er sich darauf vorbereitet, welche Gedanken ihn auf diesem Weg begleiten und mit welcher Einstellung er in diesen Weg hineingeht. Dazu werden uns einige Verse aus dem Johannesevangelium begleiten, aus Kapitel 17. Kapitel 17, die Verse 1 bis 8. Ich lese den Text allerdings in drei Abschnitten. Ich starte mit Vers 1. Johannes 17, Vers 1. Nachdem Jesus so zu seinen Jüngern gesprochen hatte, blickte er zum Himmel auf und betete. Jesus weiß, dass er bald sterben wird. Ein Teil seines Auftrags ist vorbei. Er hatte die Jünger berufen, war mit ihnen unterwegs, hat Wunder getan, Menschen von der Liebe Gottes erzählt, hat Streitgespräche geführt, hat Menschen gezeigt, wie sehr Gott sie liebt. Dieser Teil ist vorbei. Jetzt kommt ein anderer Part, der schwierigere Part, der Weg des Leidens bis zum Tod am Kreuz. Vorher gibt er seinen Jüngern noch so einiges mit auf den Weg, so als Testament, als Vermächtnis. Er redet über seinen himmlischen Vater, über den Heiligen Geist Gottes, der kommen wird, sodass die Jünger eben nicht alleine sind, wenn Jesus nicht mehr da ist. Durch den Heiligen Geist wird Gott, ja Jesus selber, bei ihnen sein, auf eine unglaubliche, sehr geheimnisvolle Art und Weise. Bevor jetzt Jesus diesen schweren Weg beginnt, macht er das, was wir eben gerade gehört haben. In diesem ersten Vers, er blickte zum Himmel auf und betete. So bereitet Jesus sich auf diesen Weg vor. Er wendet sich an seinen himmlischen Vater, von dem er so vielen Menschen gepredigt hat, und nimmt Kontakt auf zu dem, der ihn auf diesen schweren Weg schickt. Liebe Gemeinde, das können wir in den Berichten des Neuen Testamentes immer wieder entdecken. Jesus wendet sich an seinen himmlischen Vater. Mitten im größten Stress, wenn alle das nächste Wunder sehen wollen, alle an ihm zerren, die Jünger Liebe und Streicheleinheiten brauchen und alle wollen, dass er wieder die Macht Gottes präsentiert, zieht Jesus sich zurück und geht in die Gegenwart Gottes. Er zieht sich zurück aus dem Alltagsgeschehen und hält inne und geht zu seiner Quelle des Lebens. Und die verlässt er auch nicht, wenn es schwer wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus auch so seine Fragen hatte. Möglicherweise auch Zweifel. Muss denn dieser Weg wirklich sein? Und wir wissen, dass er die Frage ja auch gestellt hat. Die Frage, gibt es nicht doch noch einen anderen Weg? Jesus macht sich Sorgen um seine Jünger, um seine Freunde, die ihn jahrelang begleitet haben. Ob sie das jetzt wirklich so verkraften? Wie geht es weiter mit ihnen? Jesus reflektiert seinen Auftrag, das, was er getan hat und was er noch tun muss. Und ganz selbstverständlich sieht er das alles, was auf ihn zukommt, was er erlebt hat, was noch kommen wird, in Beziehung zu Gott, dem Vater. Er bezieht alles, sein ganzes Leben, auf Gott. Ich habe euch was mitgebracht. Was seht ihr? Gar nichts. Eine Sonne, die sich spiegelt. Ein Bilderrahmen. Das ist ganz schön schwer. Ein großer Bilderrahmen. Da ist viel Platz für ein Bild. Ich habe das Bild extra nicht mitgebracht, um uns nicht festzulegen. Ich glaube, dass Jesus so sein Leben sieht. In einem Bilderrahmen, in dem Rahmen Gottes. Nicht weiß natürlich, es ist beschrieben. Da hat jeder so sein eigenes Bild, sein eigenes Leben. Jesus sieht sein Leben im Bilderrahmen Gottes. Ein Bilderrahmen sorgt dafür, dass ein Bild zur Geltung kommt. Es betont dieses Bild. Es begrenzt es allerdings auch, es schützt es. Jesus sieht sein Leben in einem Rahmen, den der himmlische Vater ihm gegeben hat. Das ist der Rahmen, in dem das Leben Jesu stattfindet. Zur Verfügung gestellt vom himmlischen Vater. Nicht zufällig irgendwie entstanden, das hat sich so entwickelt, sondern ganz bewusst von Gott so begrenzt. Sein Auftrag, seine Jünger, sein Weg sieht er von Gott eingefasst. Seine Predigten, die Wunder, die er tut, die Gespräche, die er führt, die Auseinandersetzungen, die Streitgespräche sind hier eingeschlossen. Und auch sein Leiden. Auch sein Leiden gehört in diesen Rahmen, den Gott gesetzt hat. Es fällt nicht aus dem Rahmen, sein Leiden. Jesus bezieht sich auch in seinem Leiden auf Gott, auf seinen himmlischen Vater. Er redet nicht nur über ihn, er zeigt, wie er das für sich macht. Er wendet sich ja sogar, während er am Kreuz hängt, an seinen himmlischen Vater. Bezieht das, was ihm da geschieht, auf ihn. Er sieht sein Leben eingebettet in den Willen Gottes und in das Handeln Gottes. Er wendet sich jetzt deshalb direkt an ihn, redet mit ihm. Das wünsche ich mir für mich, ganz persönlich. Eine so enge Beziehung zu Gott, dass ich mein Leben so sehen kann im Rahmen Gottes. Ich wünsche mir, mein Leben so zu verstehen, dass Gott mir diesen Rahmen zur Verfügung stellt und darin mein Leben stattfindet. Begrenzt, aber auch geschützt. Nicht zufällig irgendwie angeordnet, sondern von Gott vorgegeben. Nur der Rahmen. Ich wünsche mir, dass ich auch schwere Wege so verstehe. So verstehe, dass sie nicht aus dem Rahmen fallen, sondern dass auch die in dem Willen Gottes, in seiner Liebe eingefasst sind. Manchmal helfen uns Krisen, in Kontakt mit Gott zu sein. Es gibt diesen Spruch, Not lehrt beten. Das kann sein, aber das ist nicht automatisch so. Manchmal führen Krisen dazu, dass wir in eine Krise mit Gott kommen, in eine Beziehungskrise und dass wir das Gefühl haben, wir fallen doch irgendwie aus diesem Rahmen. Da ist nichts mehr, was mich hält. Und auch Gott sieht das nicht mehr. Ich wünsche mir, dass ich so im Kontakt mit Gott bin, dass ich das aber so sehen kann. Mich gehalten, mich umgeben und geschützt von dem, was Gott sich für mein Leben vorstellt. Ich wünsche mir, dass ich so mit Gott im Kontakt bin und bete. Nicht, weil ich es muss, weil es auf der Tagesordnung steht, weil jetzt wieder morgens ist, sondern weil ich es möchte, weil es geht und weil Gott da ist, weil ich mein Leben so verstehe, dass ich es mit Gott lebe. Ich wünsche mir diese Sicht meines Lebens, dass es mit allem, was zu mir gehört, eingebettet zu wissen in Gott, wie in so einen Bilderrahmen, den Gott für mich eigens gestaltet hat. Euer Bilderrahmen zu Hause sieht ganz anders aus. Na gut, wir wissen, das ist auch Massenware, aber wir sind eben keine Massenware. Bei uns unterscheidet sich der Rahmen. Und vor allem das natürlich auch, was da drauf ist auf dem Bild. In diesem Bilderrahmen Gottes hat mein Alltag Platz. Die Arbeit, die Herausforderungen, die sich mir stellen, schöne Erlebnisse, ich würde die wahrscheinlich orange malen, wenn ich das könnte, die so leuchten und so Highlights sind in meinem Leben. Die Chancen, die sich mir bieten, aber auch das Versagen, das dann vielleicht eher schwärzlich ist, dunkel. Auch das hat da Platz, meine Ängste. das, was ich gestalten kann, die Beziehung, die ich habe, die Aufgaben, alles hat seinen Raum in diesem Rahmen, den Gott mir gibt, im Bilderrahmen Gottes. So will ich gern mein Leben sehen. Ich glaube, dass Jesus so sein Leben gesehen hat. Und deshalb wendet er sich, bevor er diesen Weg geht, an Gott, weil er weiß, auch das gehört in diesen Rahmen, den Gott ihm gibt. Schauen wir uns weitere Verse des Gebetes an, das Jesus hier spricht. Ich finde das ganz spannend, dass wir überhaupt Einblick kriegen, dass wir zuhören dürfen, wie Jesus hier mit seinem himmlischen Vater in Kontakt geht. Ich lese die Verse 2 bis 5 aus Johannes 17. Da spricht Jesus: Vater, die Zeit ist jetzt da. Offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Du hast ihm ja Macht über die ganze Menschheit gegeben, damit er allen, die du ihm anvertraut hast, das ewige Leben schenkt. Und das ewige Leben zu haben heißt, dich zu kennen, den einzigen, wahren Gott, und den zu kennen, den du gesandt hast, Jesus Christus. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Ich habe hier auf der Erde deine Herrlichkeit offenbart. Und nun, Vater, gib mir, wenn ich wieder bei dir bin, von Neuem die Herrlichkeit, die ich schon vor der Erschaffung der Welt bei dir hatte. Johannes macht das sehr gerne, dass er kreisend um Themen sich bewegt. Man hört das hier auch. Es ist fast unmöglich, diesem Faden zu folgen, den er da hat, weil er so viele lose Fäden hat, nicht nur einen. Johannes' Texte sind gut dazu da, die zu Hause in Ruhe zu lesen und wirken zu lassen. Aber ich möchte einen Gedanken da aufnehmen. Und zwar das, worauf Jesus hier guckt. Jesus sieht sein Leben im Rahmen Gottes und das bestimmt, wohin er guckt, auf was oder auf wen er guckt, wen er im Blick hat. Und die Blickrichtung, die er hier hat, ist Gott. Ihn hat er als erstes im Blick. Er guckt nicht zuerst auf seine schwierige Lage. Er fängt nicht zuerst an zu jammern. Er guckt auch nicht zuerst auf die Streitereien seiner Jünger, die er immer wieder erleben und erdulden muss. Er blickt auf Gott, denn so sieht er die Welt von Gott ausgehend, beziehungsweise zu ihm hin. Die meisten von euch kennen die Geschichte Hans Kuck in die Luft, der immer nach oben guckt und dann fällt ihm sein Buch aus der Hand und er landet in einem Fluss und muss da rausgefischt werden. Er geht baden, beim wahrsten Sinn des Wortes. Er soll, das ist so das, was man daraus lernen soll, immer schön gucken, wo man hingeht. Ja, das ist bestimmt gut. Allerdings, wenn ich nur auf das gucke, was direkt vor mir ist, wo es hingeht, sehe ich auch nur begrenzt. Auch das grenzt meinen Blick ein. Ich versuche, wenn ich im Wald spazieren gehe, nicht nur auf die nächsten 3 Schritte vor mir zu gucken. Ich gehe in den Wald, um diesen Weitblick zu bekommen. Ich hoffe, dass ich dann dabei nicht stolpere. Auf den Boden zu gucken begrenzt mich. Ich möchte den Baum mir angucken. Ich möchte den Himmel ansehen, der blau ist oder wolkenverhangen, wie er dann gerade ist. Ich möchte gucken, welcher Vogel pfeift denn da und wo ist der denn? Und dann entdecke ich ihn doch nicht. Aber ich habe die Möglichkeit zu gucken. Deshalb gehe ich in den Wald, um diesen Waldblick zu bekommen. Es ist schöner. Es gibt mir mehr, als wenn ich nur direkt auf den Boden gucke. Wenn wir nur auf den Fußboden gucken vor uns, dann haben wir einen sehr, sehr begrenzten Blick. Wir begrenzen unser Leben damit auf das, was vor uns liegt. Wenn wir lernen, auf Gott zu sehen, erhalten wir eine andere Perspektive, indem wir lernen, die Dinge aus seiner Sicht zu sehen. Und das ist eine Perspektive, die eben über diese nächsten 3 Schritte, über den Fußboden vor meiner Nase hinausgeht. Mit Gott können wir in die Weite gucken, nach vorne gucken, nicht nur auf das, was da ist. Wenn wir Gott im Blick haben, dann können wir eine Ahnung von dem erhalten, was noch sein kann. Nicht nur sehen, was ist. Wir ahnen, dass hinter diesem Problem, das sich so vor uns auftürmt, dass dahinter noch eine Lösung ist. Wir ahnen, dass sich diese schwierige Phase in meinem Leben doch noch irgendwie erwenden kann. Wir ahnen, dass Gott Gutes daraus macht, auch wenn wir es noch nicht sehen. Wenn ich nur dieses Problem sehe, dann gute Nacht. Wir ahnen, dass da noch mehr ist als das, was vor Augen ist und dass das Durchhalten sich durchaus lohnt. Es gibt so viel Gutes, was Gott für uns bereithält, was wir eben noch nicht sehen. Und ich glaube, dass deshalb dieser Blick wichtig ist, auf Gott zu gucken, zu versuchen, aus seiner Perspektive mal mein Leben anzugucken, dein Leben anzugucken. Was sieht Gott denn da noch? Er sieht nicht nur die Frage, die ich habe, die ich bis morgen gelöst haben muss, sondern er guckt auch, was ist denn übermorgen, was ist denn in einem Jahr, was hat Gott noch vor mit mir? Wir können versuchen, uns die Sichtweise Gottes anzueignen. Das wird deutlich in den folgenden Versen. Und ich lese jetzt die Verse 6 bis 8 aus Johannes 17. Da betet Jesus Folgendes: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehören dir. Du hast sie mir gegeben und sie haben sich nach deinem Wort gerichtet. Sie wissen jetzt, dass alles, was du mir gegeben hast, tatsächlich von dir kommt. Denn was du mir gesagt hast, habe ich ihnen mitgeteilt. Und sie haben es angenommen und haben erkannt, dass ich wirklich von dir gekommen bin. Sie sind zu der Überzeugung gelangt und glauben daran, dass du mich gesandt hast. Jesus redet hier viel von ihnen und mir, das heißt von seinen Jüngern und von sich. Er redet von seinem Auftrag, von dem, was der himmlische Vater sich für Menschen vorstellt. Und dabei hat Jesus als erstes seine Jünger vor Augen, im übertragenen Sinn, aber auch ganz wörtlich. Sie sind ihm vor Augen. Er begrenzt aber diesen Blick nicht. Er hat auch Menschen darüber hinaus im Blick. Er redet hier von allen Menschen. Sein Fokus ist auf Menschen gerichtet. Ich frage mich oft, was sieht er eigentlich, wenn er sich so die Menschen anguckt? Was sieht Jesus zum Beispiel, wenn er Petrus sich ansieht? Ein Menschen, der eine große Klappe hat, immer ein bisschen einen Ticken zu schnell, seine Unbeherrschtheit, einen, den man vielleicht mal zurückpfeifen sollte. Oder sieht er seinen Mut, seine Einsatzbereitschaft, Mensch, der will wenigstens was erleben? Vielleicht sieht er seine Sehnsucht, Gott ganz, ganz dicht zu erleben, ganz eng bei Gott zu sein. Was sieht Jesus, wenn er Judas sieht? Sieht er den, der ihn verrät, der eine schwere Sünde auf sich lastend, Geldgier, Ehrgeiz? Sieht er einen Menschen, der auch Sehnsucht hat nach Gottes Reich? Sieht er einen, der einfach den richtigen Weg nicht findet? Was sieht Jesus, wenn er den Menschen sieht, der mir den letzten Nerv raubt? Was sieht er, wenn er den Menschen sieht, der mich so verletzt hat, dass ich nicht weiß, wie ich damit klarkommen soll? Was sieht Jesus, wenn er einen mir lieben Menschen sieht, der scheinbar so weit weg ist von Gott und falsche Entscheidungen trifft? Was sieht Jesus, wenn er mich sieht? Wenn er dich sieht? Jesus sieht Menschen, sein Blick ist auf Menschen gerichtet. Diesen Blickwinkel und diese Sicht hat er, weil er sich die Sichtweise Gottes angeeignet hat. Gott sieht Menschen mit unendlicher Liebe an. Jeden in seiner persönlichen Situation. Er schert nicht alle über einen Kamm. Er sieht den Schmerz. Er sieht die Herausforderungen. Er sieht Gaben und Gelingen. Er sieht unsere Ticks, die wir haben, das, was uns Freude macht. Er sieht Menschen, die seine Liebe erfahren sollen und ganz in dieser Liebe aufgehen sollen. Für Gott sind Menschen wichtig. Ich würde sogar behaupten, Menschen sind sein Lieblingsthema. Da dreht sich alles drum, da beschäftigt er sich gerne mit allen Menschen. Er hat uns ins Leben gerufen, damit wir mit ihm leben können, damit er mit uns leben kann. Ich glaube, dass wir diese Sicht Gottes lernen können und sollen, andere Menschen, auch uns selber, in dieser Liebe Gottes zu sehen. Denn vorbei an Menschen geht es nicht. Gottes Reich geht nur mit Menschen, mit uns und mit den anderen. Natürlich unterscheidet sich der Auftrag, den Jesus hatte, von dem, den wir haben. Wir müssen nicht die Welt retten. Wir können auch nicht die Welt retten. Wir können noch nicht mal einen einzelnen Menschen retten. Aber wir können helfen, Menschen in die Nähe Gottes zu begleiten, zu locken. Wir können Zeichen sein, ein Hinweis auf die Liebe Gottes. Wir können für einen Menschen da sein, ihm Gutes tun, sodass er etwas von dieser Liebe, die Gott hat, erlebt. Auch wenn er falsche Wege geht, auch wenn er versagt. Wir können einen Menschen annehmen und damit ihm zeigen, und genau so bist du bei Gott angenommen. Du musst dich erstmal nicht verändern. Erstmal bist du angenommen. Was Gott dann mit dir macht, das muss ich nicht vorher schon wissen. Wir können ein Hinweis sein auf die lebendige Liebe des Vaters, auf die Erlösung, die wir in Jesus erleben und auf das Wirken des Geistes in uns. Es gibt Menschen, die Gott uns besonders anvertraut. Bei Jesus waren das seine Jünger. Die hatte er besonders im Blick. Und auch noch einige Menschen, die so mit ihm durch die Lande gezogen sind. Bei uns ist das der Partner. Es sind die Kinder. Es sind möglicherweise die Eltern irgendwann wieder besonders. Es sind Freunde, die Familie, aber auch Arbeitskollegen hat Gott uns anvertraut. Nachbarn, Menschen, die wir so im täglichen Leben immer mal wieder treffen. Und für diese Menschen brauchen wir den besonderen Blick Jesu. Einen liebevollen Blick, einen Blick, der Leben ermöglicht und nicht Leben eingrenzt. Wir brauchen einen Blick für Menschen, der einen Menschen nicht auf eine Eigenheit reduziert. Das ist der immer zu spät kommt. Erstmal ist das ein Mensch. Ja, und er kommt vielleicht zu spät, aber das ist doch nicht seine Haupteigenschaft. Jesus kann uns helfen, unsere Gefühle, die wir haben. Vielleicht regen wir uns darüber auf, dass jemand immer zu spät kommt. Aber unsere Gefühle wahrzunehmen, aber den Blick für den Menschen nicht dadurch verstellen zu lassen, sondern zu sehen, was ist denn an diesem Menschen eigentlich noch dran? Da ist ja doch noch ein bisschen mehr als diese eine Eigenschaft. Und vor allem ist da noch Wichtigeres. Wir können lernen, den Blick nicht auf das Nörgeln eines Menschen zu fixieren, sondern vielleicht auch wahrzunehmen, der Mensch ist einfach in einer wirklich bedauerlichen Situation. Er leidet. Und dann können wir ihm auch anders begegnen, wenn wir diesen Blick lernen. Ich möchte gern lernen, so zu Jesus, wie Jesus zu sehen, einen Menschen so zu sehen, wie er das tut. Ich sage mal so, eine Art Jesusbrille aufsetzen. Ich habe mal meine Sonnenbrille mitgebracht. Burkhard fragte mich schon, was ich denn damit will. Ich will nicht cool aussehen, obwohl das natürlich cool aussieht. Eine Jesusbrille für Menschen. Ich sehe euch jetzt anders. Zum Teil klarer, weil die Kontraste besser sind, weil die Sonne von hinten blendet. Eine Jesusbrille. Was verändert sich in meinem Blick, wenn ich lerne, Menschen so zu sehen wie Jesus? Ich glaube, es verändert sich eine Menge. Und ich wünsche mir das, dass ich das immer mehr lerne, Menschen so zu sehen. Und ich wünsche mir, immer mehr zu lernen, mein Leben in diesem Rahmen zu sehen, in dem Rahmen Gottes, aus dem mein Leben nicht herausfällt, sondern bei Gott begrenzt, aber geschützt ist. Amen.